Ja, doch zunächst möchte ich geschichtlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, um ja, das etwas mehr zu beleuchten, wie das denn kam, dass am Bettkar konvertiert ist, denn das wäre ohne das Gesellschaftssystem so, wie es ist, auch nicht erklärbar. Ja, bevor ich das erste Mal nach Indien gereist bin, habe ich natürlich ein bisschen gelesen, mich informiert über Land und Leute und klar, Kastenwesen liest man dann auch ein bisschen drüber. Aber als ich dann da war, fand ich das ungemein schwierig, das zu durchschauen mit den Kasten. Wer ist denn jetzt welche Kaste? Man kann das eigentlich als Außenstehender gar nicht erkennen. Das Einzige ist schon mal die Brahmanen, so wie dieser hier, die dann so eine weiße Schnur um die Brust tragen, die, ja, die outen sich damit als Brahman. Kann man das solch ein bisschen rutschen?
Das ist dann die höchste Kaste.
Genau, die Brahmanen, das sind die obersten Priester. Aber Brahmanen sind eben selten, ne? Das sind irgendwie nur knapp 7% der Bevölkerung. Und ich habe das dann eigentlich auch vergessen, wenn ich in Indien war. Das ist die Kaste, die ich ja nicht zahle, aber als westlichen Reisenden betrifft einen das überhaupt nicht. Und welchen enormen Einfluss die Kastenzugehörigkeit immer noch hat auf die Menschen, die dort leben, das ist mir eigentlich erst nach und nach so deutlicher geworden. Eigentlich erst, nachdem ich ja indische Buddhisten kennengelernt habe. Ja, wo kommt das Kastensystem also her? Es wird ja seit Menschengedenken praktisch religiös begründet. Es gibt im Rig Veda, den ältesten hinduistischen Textschichten, gibt es verschiedene Texte, die auch Schöpfungsmythen zur Verfügung stellen. Und da wird zum Beispiel ja, in einem Text, der 800 vor unserer Zeit geschrieben wurde etwa, wird der mythische Mensch Purusha als die Grundlage des Menschengeschlechtes beschrieben und aus dem sind hervorgegangen eben vier Kasten. Als oberste aus dem Mund die Brahmanen, die eben die Priester sind, und aus den Erarmen die Kshatriyas, die traditionellen ja, Krieger, Herrscher, Könige. Die Schenkel sind die Vaishyas, die Händler sind und allerlei, also landbesitzende Bauern auch. Und dann gibt es noch eine große Schicht von dienstleistenden Zuarbeitern. Das sind eben alle die, die arbeiten müssen, landlose Bauern, Tagelöhner, Handwerker aller Art. Und noch darunter gibt es eben diejenigen, die in den klassischen vier Kasten überhaupt kein Zuhause haben. Und das sind die, die als unberührbar behandelt wurden. Ja, und wie genau dieses System entstanden ist, da streiten sich auch die Gelehrten immer noch so ein bisschen drüber. Man kann davon ausgehen, dass die Bezeichnung Varna, das heißt Farbe, das ist die eigentliche Bezeichnung für diese vier Hauptkasten, deutet darauf hin, dass es eine Rassenzugehörigkeit auch beinhaltet. Und damit spiegelt sich wieder, dass in Indien eben verschiedene Einwanderungswellen erfolgt sind. Also aus Zentralasien, aus dem sogenannten Transkaukasus, sind in über die Jahrhunderte und Jahrtausende eigentlich seit dem ja, Mitte des zweiten Jahrtausends vor der Zeitenwende sind immer wieder Volksstämme eingewandert nach Indien. Und das waren die sogenannten Indo-Arier, die sich eben auch, ne, deren Sprache auch mit den europäischen Sprachen verwandt ist und ja, die eben nach und nach immer weiter in den indischen Subkontinent eingewandert sind. Und die kommen eben aus Steppengebieten in Südsibirien oder Transkaukasien, wie das so schön heißt. Und haben die Ureinwohner, auf die sie trafen, auch ziemlich erbittert bekämpft. Die werden in den Schriften der Veden oft als die schwarzen Stämme bezeichnet, was eben auch schon so einen rassischen Hinweis hat, dass die eben einfach dunkelhäutiger waren als die teils mit europäischem Einfluss versehenen Adler. Ja, das ursprüngliche Kastenwesen ist eben etwas, was diese Arier mitgebracht haben und dann im Laufe der Zeit weiter verfeinert haben, indem nämlich sie in Indien mit den dort vorhandenen Volksgruppen zusammenleben mussten. Und vermutlich war es so, dass die Ureinwohner in diesem großen Teil dann eben die unberührbaren Kasten stellten, während die religiös sanktionierten Kasten, die oberen, vor allem eben die oberen drei Kasten, die hauptsächlich die Bevölkerung der Eingewanderten in Loaria darstellten. Und das hatte teilweise auch einen berufsständischen Hintergrund, dadurch, dass eben diese Kasten durch eben verschiedene Berufstätigkeiten auch gekennzeichnet waren. Aber gleichzeitig ging es eben auch darum, sich abzugrenzen gegenüber den anderen, den vorher schon dort lebenden Volksgruppen. Denn ein ganz zentrales Kennzeichen ist, dass die Kasten endogam sind, so wird das genannt. Das heißt, man heiratet immer nur innerhalb seiner eigenen Kaste. Denn sonst würde sich so ein System ja auch nicht auf Dauer aufrechterhalten müssen. Ja, und so wurden dann nach und nach die vorher in Indien lebenden Stämme immer weiter nach Süden gedrängt oder eben auch in die Stammesgebiete. Es gibt heute noch Stammesgesellschaften in Indien, die in den letzten Rückzugsgebieten praktisch leben und dort auch mittlerweile sehr um ihren Lebensraum kämpfen müssen. Und die dravidischen Völker, die in Südindien leben, unterscheiden sich eben auch sowohl sprachlich zu 100% von den Nordindern als auch in ihrer genetischen Setup. Und das haben eben kürzlich Studien, ergeben. Also es gibt einige neuere genetische Studien, die eben diese die Theorie ist eben, dass die niederen Kasten eher genetisch verwandt sind mit den Südindern und die oberen Kasten genetisch mehr verwandt sind mit den europäischen, also den osteuropäischen Völkern. Und das hat sich eben durch neuere Forschungen auch so bestätigt. Ja, und woran man das auch feststellt, so ein bisschen in Indien, ist an der absoluten Obsession, die die Inder haben, was Hellhäutigkeit angeht. Also Hellhäutigkeit ist das Schönheitsideal schlechthin und auch das Kriterium für eine gute Hochzeit, also für eine gute Partie. Ein Mädchen, was dunkelhäutig ist, kann noch so nett und noch so gebildet und auch die Mitgift kann stimmen. Sie hat große Probleme, einen Mann zu finden. Also je dunkelhäutiger, desto mehr Mitgift müssen die Eltern auch aufbringen. Es scheint also, dass heute das Statussymbol Hochkastigkeit zum Teil ersetzt worden ist durch das Statussymbol heller Haut, denke ich manchmal. Ja, dieses System der Kasten oder Varnas stellt also sozusagen die ideologische Ebene des Kastensystems dar, die Legitimation für eine gesellschaftliche Hierarchie, die den Menschen einen ganz klaren Platz zuschreibt in der Gesellschaft. Und die Hauptquelle dafür ist eben dieses Manuskript, was um die Zeitenwende etwa geschrieben worden ist von einem Brahmanen, der die ideale Gesellschaft aus der Sicht der Brahmanen darstellt. Also es wurde früher wohl oft missverstanden, dass damals vor 2000 Jahren die Gesellschaft genau so organisiert war. Aber das war wohl oft in den vielen Punkten mehr Wunschdenken aus Sicht des Brahmanen, der eben ja in der Lage war, seine Vorstellungen auch zu Papier zu bringen, was eben andere nicht waren. Und in diesem Manus-Gesetzbuch, in diesem Manuskriti wird eben genau dargelegt, was die einzelnen Kasten zu tun und zu lassen haben. Also der Kasten Dharma wird hier beschrieben. Dharma wird im hinduistischen Kontext ganz anders verstanden als im buddhistischen, nämlich da bezieht es sich auf die Kastenpflichten, die ein Mensch hat, eben durch seine Geburt in eine bestimmte Kaste. Und auch spirituelle Gebote ergeben sich daraus, nicht nur eben was Broterwerb angeht. Eben das ganze Leben wird praktisch durch die Kastenzugehörigkeit bestimmt. Und man kann auch nicht dagegen aufgehen, weil man hat eben seine Existenz selber bewirkt durch seine Taten im vorherigen Leben. Und das ist eben die Begründung dafür, warum es keinen Zweck hat, dagegen aufzubegehren, weil dann wird es im nächsten Leben womöglich noch schlimmer. Und dann tut man besser in diesem Leben, was von einem verlangt wird. Und das wird dann bewirken, dass es einem im nächsten Leben dann möglichst besser gehen wird. Ja, und die Vorherrschaft der Brahmanen wird natürlich in so einem Werk auch zementiert, denn klar, das war das Interesse der Brahmanen, ihre eigene Stellung zu betonen und aufrechtzuerhalten, denn sie lebten sehr gut davon. Sie waren die Einzigen, die das Monopol praktisch hatten auf den direkten Zugang zu den Göttern, die eben durch Opferrituale günstig bestimmt werden mussten. Und nur wenn die Opferrituale korrekt waren mit den passenden Opfertieren oder sonstigen Gegenständen, dann konnte man hoffen, dass die Götter gnädig waren. Ja, und auch festgelegt wurde eben, dass Bildung nur für die oberen drei Kasten möglich war. Die Shudras, also die vierte Klasse, die Handwerker und kleinen Bauern, sowie eben alle Kastenlosen oder eben vielmehr Unberührbare, hatten überhaupt kein Recht auf Bildung. Und Frauen sowieso auch nicht. Ich weiß nicht, warum das immer spinnt. So. Nochmal zurück, zum Thema Reinheit wollte ich nochmal was sagen, denn dieser Punkt Unberührbarkeit hängt ganz eng mit ritueller Reinheit oder Unreinheit zusammen. Und rituell rein musste der Priester sein, um seine Opfer korrekt durchführen zu können. Und diese rituelle Reinheit wurde in der Vorstellung der alten Inder dadurch verletzt, dass sie in Kontakt kamen mit jemand, der eben unreine Tätigkeiten vollzieht. Also all die Berufsgruppen, die mit Dreckarbeit zu tun haben, wie mit dem Beseitigen von toten Tieren, von Lederbearbeitung überhaupt, Haare schneiden, Klos putzen, alles, was damit zu tun hat, schmutzige Dinge zu erledigen, also schmutzige Dinge zu entledigen, wird als rituell verunreinigend verstanden. Und in diesem Manuskriti wurden sehr, sehr krasse Verhaltensregeln auch aufgestellt für die Unberührbaren, die eben nicht Brahman oder Rührkasting in die Quere kommen durften. Selbst ihr Schatten sollte nicht auf einen Brahman fallen, weil das schon ihn verunreinigen würde, geschweige denn essen.
Habe ich dich richtig verstanden, dass es zum Beispiel Leute, die Haare schneiden, auch unrein sind?
Ja.
Wie haben die denn das mit dem Haare schneiden? Ja, dass sich die Haare schneiden lassen, ist kein Problem. Das Problem ist, wenn man
rückwirkend. Ja, dann kann man hinterher einen Bart nehmen. Also die Brahmanen, die reinigen sich rituell, indem sie ein Bad in einem Tempelteich nehmen oder in einem Fluss. Oder wenn man das nicht kann, dann kann man sich rituell auch mit Kuhdung reinigen oder mit Kuhurin. Wird auch gerne gemacht. Es geht um rituelle Reinheit und die wird definiert durch Kategorien, die für uns nicht so rational nachvollziehbar sind. Kuh ist heilig, also reinigt Kuh, alles von der Kuh reinigt halt.
Klingt für mich sehr so konstruiert, so von oben herab.
Ja. Ist für uns ganz schwer nachzuempfinden. Aber das steckt eben dahinter, dass diese rituelle Reinheit unerlässlich ist für die Opfer, weil sonst funktionieren die nicht und deshalb hat man dann eben auch immer schön einen Sündenbock womöglich zur Hand, ne, der jetzt vielleicht dann schuld ist. Auch Brunnenbenutzung, also ne, das ist eben bis heute in manchen ländlichen Gegenden, dass ja unberührbare andere Brunnen benutzen müssen als die Kastenhinterhofs. Tempel waren lange Zeit versperrt über Jahrhunderte. Also Tempel der Überkasten für die Unberührbaren. Ja, ist also kein Wunder, dass dieses Buch den Dalits, also wie sie heute heißen, die ehemaligen Unberührbaren, dass denen dieses Manuskript, gründlich verhasst ist. Aber mittlerweile hat sich auch viel geändert, seitdem es die unabhängige Republik Indien gibt, ist diese Praxis der Unberührbarkeit bzw. die Diskriminierung auf der Basis der Kastenzugehörigkeit ist verboten. Und die Dalits selber, also die Unberührbaren selber, nennen sich nicht mehr Unberührbare, sondern auf Dr. Ambedkar geht dieser Terminus Dalits zurück, was eben heißt die Zerbrochenen. Und es gibt eine seit Jahrzehnten mittlerweile Bemühungen auch von Seiten des indischen Staates, die Beteiligung der ehemaligen unterdrückten Kasten an gesellschaftlichem Leben zu fördern. Das heißt, es gibt Reservierungen, eine Quotenregelung für diese Bevölkerungsschichten, für den öffentlichen Dienst und auch an Universitäten. Und auch etliche Angehörige der ehemals Unberührbaren sind auch Politiker geworden. Jetzt gerade kürzlich war Mayawati, von der hier das Bild ist, Ministerpräsidentin von dem größten indischen Bundesstaat von Uttar Pradesh und ist gerade kürzlich wieder abgewählt worden, weil sie doch ein bisschen übertrieben hat mit ihrer Wiederherstellung der Würde der Dalits, indem sie ein paar Tempel und ein paar Denkmäler zu viel gebaut hat. Ja, auch zum Beispiel der Staatspräsident, der von 1997 bis 2002 Indien als Präsident eben vertreten hat, war auch Dalit. Ja, der wirtschaftliche Aufschwung ist auch an den Dalits nicht ganz vorübergegangen. Ich meine, das wisst ihr alle, dass Indien in den letzten Jahrzehnten einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Fortschritt vollzogen hat. Und davon haben auch die früher Ärmsten oder auch heute immer noch Ärmsten haben davon auch profitiert. Aber nach wie vor ist ihr Anteil an der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze lebt, am größten. Ja, die Kastenzugehörigkeit, die wurde seit den 30er Jahren nicht mehr abgefragt bei Volkszählungen, um eben zu vermeiden, dass sich Menschen weiter zu sehr über ihre Kastenzugehörigkeit identifizieren. Aber die indische Regierung hatte dann eben das Problem, wie sie diese reservierten Plätze verteilt, wenn sie nicht genau weiß, wie viel Kasten es überhaupt gibt und wer bedürftig ist und wer nicht. Und also hat man das wieder eingeführt. Und dabei ist dann rausgekommen, dass etwa 16% der indischen Bevölkerung zu den Dalits gehören, also zu den ehemaligen Unberührbaren, die als Scheduled Castes bezeichnet werden, als aufgelistete Kasten. Und dann gibt es noch die Stammesgesellschaften, die 7% ausmachen, Scheduled Tribes. Und dann gibt es die alle anderen rückständigen Kasten, die nochmal über 30% ausmachen und nochmal über 3000 Unterkasten der indischen Gesellschaft ausmachen. Und auch die Dalits haben selber auch also zig Hunderte von Unterkasten, also die unterteilen eben auch nochmal ganz enorm. Und das zeigt eben, dass über die Hälfte der Bevölkerung berechtigt ist, in der einen oder anderen Form zu diesen reservierten Plätzen an Universitäten oder im öffentlichen Dienst da sich zu bewerben. Und das hat in der Vergangenheit auch zu viel Neid und Missgunst geführt, weil natürlich die oberen Kasten auch nicht unbedingt wirtschaftlich gut stehen. Nur weil wir jetzt obere Kasten sind, gibt es bei denen auch sehr viele, die arm sind und die eben dann keinen Studienplatz bekommen. Und das hat eben zu viel bösen Gift geführt.